Hallo, mein Name ist Till Bernstein vom Osterstraßenfest in der Osterstraße in Hamburg-Eimsbüttel. Ich lade Sie alle ganz herzlich ein, zum Osterstraßenfest heute zu kommen, am Samstag, den 4.5. und wünsche jetzt erstmal viel Spaß mit Episode 151.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Vielen Dank an Till Bernstein vom Osterstraßenfest in Hamburg-Eimsbüttel. Und guten Morgen, liebe Podcast-Freunde, an diesem Nachstadt-Derby-Samstag. Mein Name ist Sebastian Günther und ich vertrete auch an diesem Wochenende den im Urlaub weilenden Marcel Becker. Und ich hoffe, all die Fußballfans in unserer Stadt, die sind ausgeschlafen. Einige werden sicherlich mit einem riesigen Grinsen auf dem Gesicht aufgewacht sein, während andere mit schwerem Herzen durch die Wohnung schlurfen werden. Denn gestern war es endlich soweit. Das Spiel des Jahres, das große Stadtderby im Hamburger Volksparkstadion stand an. Und der HSV ist der Sieger. Er konnte sich am Ende mit 1:0 gegen den FC St. Pauli durchsetzen. Damit bewahrt die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart ihre vielleicht auch nur theoretische Chance, doch noch in die erste Fußball-Bundesliga aufzusteigen. Die große Aufstiegsfeier des FC St. Pauli, die muss vielleicht um eine Woche verschoben werden, da Fortuna Düsseldorf gleichzeitig einen 3:1-Sieg gegen den ersten FC Nürnberg feiern konnte. Und wir haben natürlich gestern Abend noch unsere Vereinsinsider gefragt, direkt im Stadion, wie sie das große Stadtderby erlebt haben. Wir starten mit den Siegern des Abends, dem HSV, und hören mal unserem HSV-Insider Maximilian Bronner zu.
Guten Abend aus dem Volksparkstadion. Das Stadtderby ist seit gut einer halben Stunde vorbei. Beim HSV gibt es viele glückliche Gesichter. Jonas Meffert, der Sechser, hat eben zu uns gesagt, dass er heute nicht über die Tabellensituation nachdenken will, denn Düsseldorf hat trotzdem parallel das Spiel gewonnen. Der HSV hat weiterhin einen großen Rückstand auf den Relegationsplatz. Der Aufstieg wird sogar unwahrscheinlicher. Doch heute Abend will sich beim HSV jeder nur über den Derby-Sieg freuen. Das betonen die Spieler, das betont der Trainer, auch Jonas Bold, der Sportvorstand, hat sich eben noch mal vor die Mikrofone gestellt und hat die Mannschaft für den kämpferischen Auftritt belohnt. Das ist tatsächlich ein verdienter Sieg aus meiner Sicht. Robert Glatzel hat am Ende 5 Minuten vor Schluss auch ein bisschen Glück bei der Ecke, dass St. Paulis Torwart unter dem Ball durchfliegt. Am Ende sind die 3 Punkte und der Derby-Sieg aber für den HSV verdient, was am Ende wahrscheinlich nichts daran ändern wird, dass St. Pauli aufsteigen wird. Dafür ist der Vorsprung einfach zu groß. Und das hat auch HSV-Trainer Steffen Baumgart eben schon gesagt. St. Pauli werde man nicht mehr einholen können. St. Pauli wird auch direkt aufsteigen. Davon ist der HSV-Trainer überzeugt. Und heute Abend freut sich beim HSV trotzdem jeder über diesen Sieg im 111. Stadtderby.
Vielen Dank, Maximilian. Und wo es einen Sieger gibt, da gibt es auch einen Verlierer und das ist diesmal der FC St. Pauli. Was die zu sagen haben, das weiß unser St. Pauli-Insider Rupert Fabig.
FC St. Pauli verliert zwar das Derby beim HSV, eigentlich die ultimative Demütigung, aber irgendwie ist nichts passiert. Der Aufstieg ist nach wie vor absolut realistisch, nach wie vor in Greifweite. Ein Sieg in 2 Spielen reicht. Im Optimalfall wird das schon kommendes Wochenende klar gemacht, am Sonntag gegen VfL Osnabrück. Und ich fand die Reaktion nach dem Spiel eigentlich bezeichnend dafür. Da wurde kurz mit den Schultern gezuckt, der eine oder andere hat mal die Hände vors Gesicht gelegt. Die Hände kamen in die Hüften und wurde fair abgeschlagen mit dem Gegner, mit einem kleinen Grinsen. Und es war eigentlich nichts davon zu erkennen, was in den Vorausgaben der Stadtderbys passiert ist, dass es eine hitzige Atmosphäre gab, sondern gefühlt waren beide Seiten zufrieden. St. Pauli sicherlich verärgert, ein bisschen enttäuscht, dass es nicht geklappt hat, aber war eine verdiente Niederlage aus meiner Sicht. Und St. Pauli kann sich verkraften, weil aller Wahrscheinlichkeit nach der Aufstieg dann kommendes Wochenende am Millerntor-Stadion klargemacht wird.
Ja, da sage ich vielen Dank an meine beiden Kollegen. Die Einschätzung habe ich gestern Abend direkt nach Spielende aus dem Stadion bekommen. Und das ganze Bäcker am Morgen-Team bedankt sich dafür. Alle Informationen, die lesen Sie natürlich auf abendblatt.de und im Hamburger Abendblatt. Die Berichterstattung meiner Kollegen aus der Abendblatt Sportredaktion, die möchte ich Ihnen aber auch mal besonders ans Herz legen. Denn in Hamburg, da ist keiner näher dran und keiner besser informiert als unsere Sportredaktion. Und noch mehr Informationen zum großen Stadtderby, die gibt es am Montag hier bei Becker am Morgen. Jetzt freue ich mich aber auf unseren stellvertretenden Chefredakteur Matthias Iken, der schon auf dem Weg zu mir ins Abendblatt Podcaststudio ist. Seine drei Umschläge mit ganz unterschiedlichen Themen, die liegen schon hier für ihn bereit. Hallo Matthias.
Ja, moin moin.
Matthias, wer hat denn Marcel Becker 2 Wochen Urlaub genehmigt?
Ja, ich nicht. Das muss Lars gewesen sein und jetzt haben wir den Salat.
Ja, das ist der Nette. Aus
ja,
der
das
Chefredaktion.
Genau. Wir haben das genau verteilt. Bad Cop und Good Cop. Ich bin natürlich der Böse.
Ja, Lars wirft mit dem Urlaub nur so um sich. Du hast wieder 3 Umschläge vor dir liegen. 1, 2 oder 3. Gibt ja Monty Hall. Man kann ja dann wählen und willst du nochmal tauschen und so.
Ja, das kann ich ja leider nicht. Das ist ja nur bei Michael Schanze früher so gewesen. Bei 1, 2 oder 3. Da konnte man sich noch umentscheiden.
Ja, wer macht's heute? Gleich die erste Frage.
Heute nehme ich mal die 1. Ja, da fange ich mit der 2 an, oder?
Die 2. Was wäre die 2 gewesen?
Was wäre meine Chance gewesen, genau. Mit mir wird es eine Brandmauer zur AfD geben. Die Landesverbände, vor allem im Osten, bekommen von uns eine glasklare Ansage. Wenn irgendjemand von uns die Hand hebt, um mit der AfD zusammenzuarbeiten, dann steht am nächsten Tag ein Parteiausschussverfahren an, hat Friedrich Merz gesagt. Ist schon ein bisschen was her, dürfte aber zumindest bis zur Wahl weiterhin gelten.
Das ist die Frage. In Dresden zum Beispiel haben sie ja zusammen für eine Bezahlkarte gestimmt. Wir hätten heute, hättest du die 2 gewählt, darüber geredet, ist eine Brandmauer zeitgemäß? Wir hätten uns auch mal ein paar Umfragen angeguckt und die Frage gestellt, wie wird Mario Vogt eigentlich Ministerpräsident, wenn es mit allen zusammen eigentlich immer noch nicht reicht?
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Da hätte ich auch Lust gehabt, was zu sagen, weil ich glaube, das war auf Landesebene eher gemünzt, was Friedrich Merz gesagt hat. Ich finde, im Kommunalbereich ist es manchmal fast unmöglich, weil sonst hat man keine Möglichkeit, Politik mehr zu machen, wenn die AfD immer entscheiden kann, wozu man Ja und Nein sagen kann. Aber es ist ja nicht unser Thema, insofern gucke ich mir mal Thema 3 an. Markus Söder, die Ampel wird keine Probleme mehr lösen können. Die Ampel ist das Problem.
Ja, ist die Ampel besser als ihr Ruf? Wär's gewesen, ist es nicht geworden?
Ja, ganz kurze Antwort. Die Ampel ist besser als ihr Ruf, aber das ist trotzdem lange nicht ausreichend. Also ihr Ruf ist verheerend, aber die Politik ist kaum besser.
Ich kann dir sagen, wenn man sich die Bertelsmann-Stiftung anguckt, hat die Ampel bis zum heutigen Tag 64% ihrer Wahlversprechen schon eingelöst. Die sind der Meinung, das kann man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sehen, aber die sind der Meinung, die Ampel ist deutlich besser als ihr Ruf.
Ja, aber also das ist nun wirklich ein Politikverständnis, was von irgendwelchen Professoren getragen wird, dass man irgendwie abstreicht und abzeichnet, was umgesetzt worden ist. Entscheidend ist es, eine Regierung einem Land und den Leuten in einem Land quasi vorgibt, in welche Richtung es geht, dass sie ihnen Vertrauen gibt, dass sie ihnen gutes Gefühl gibt, dass sie ihnen Lust gibt, in diesem Land zu leben und zu investieren. Und da muss man ganz klar sagen, sind diese 3 Parteien in meinen Augen derzeit ein Ausfall.
Ja, und wir haben ein Zitat bei der 1 von einem Politiker, der, glaube ich, jedem Lust auf Politik macht.
Ralf Stegner, ein, muss man wirklich sagen, interessanter Politiker. Mit einem anderen Bundeskanzler wären wir womöglich längst Kriegspartei, sagt Ralf Stegner, unser Mann im Norden.
Genau, wir reden heute über einen Mann im Norden und über den Bundeskanzler und wir reden heute über den Ukraine-Krieg.
Spannend, ja.
Aber in dem Fall sprechen wir doch mal darüber, ist die Aussage von Ralf Stegner richtig oder nicht? Wird es das Wahlkampfthema 2025 zur Bundestagswahl und was bedeutet es eigentlich, Kriegspartei zu sein?
Ui, das sind ja 3 Fragen in einer.
Ja, du darfst also mit der ersten anfangen. Hat
genau,
Ralf
ja,
vielleicht Stegner fang ich recht?
Hin. Ja, das ist so einfach nicht zu sagen. Also ich finde, dass Stegner einen Punkt macht, indem er die Art und Weise, wie der Kanzler in diesem ja bald heiß, also in diesem heißen Konflikt versucht, einen Weg zu finden, recht hat. Er sagt, Scholz ist jemand, der klar benennt, dass der Überfall Russlands auf die Ukraine völkerrechtswidrig war und dass er nicht gewinnen darf. Scholz sagt aber auch, Deutschland darf sich in diesen Krieg nicht hineinreißen lassen. Und die Geschichte lehrt, dass sowas oft auch gegen den Willen von Ländern passiert und insofern ist seine bedächtige Art in meinen Augen genau richtig. Was es heißt, Kriegspartei zu werden, war deine 3. Frage. Ja, Das bedeutet, dass man wirklich wahrscheinlich in diesem Konflikt gefangen ist, dass man also nicht mehr frei entscheiden kann, was man will und was man nicht will. Und an der Debatte um den Taurus sehen wir ja, dass wir noch in der Lage sind zu entscheiden, welchen Weg wir gehen wollen und wie stark wir uns beteiligen wollen. Und die Frage 2, ob das ein Wahlkampfthema wird, die Antwort, wenn der Krieg dann noch währt, ja, auf jeden Fall.
Aber dann stürzen wir uns doch mal rauf und dann frage ich dich doch mal, sind die Briten Kriegspartei?
Naja, das ist ja immer eine Frage, wie man es völkerrechtswidrig diskutiert.
Über den Taurus. Genau. Wir sprechen über die Taurus-Lieferung und die Briten haben die Storm Shadows geliefert.
Ja, die Briten sind natürlich, muss man sagen, traditionell auch durch ihre Stärke in den letzten 75, 80 Jahren anders auf der Welt unterwegs gewesen als wir. Sie haben sich auch an vielen Konflikten beteiligt, wo wir uns Gott sei Dank herausgehalten haben, zum Beispiel der Irak-Konflikt. Und die sind sicher etwas, sage ich mal.
Eine
der großen Leistungen von Gerhard Schröder, muss man sagen. Auch unter Abzwingen schmutziger Lieder der damaligen Opposition und einer Politikerin namens Angela Merkel. Die Deutschen haben, glaube ich, eine andere Einstellung dazu, auch aus ihrer Geschichte, was es heißt, Kriegspartei zu sein. Und die haben sich Grenzen angelegt. Wir haben uns Grenzen angelegt, mit denen wir in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr gut gefahren sind. Und ich glaube, wir haben eine sehr, sehr strikte Deutung, wann wir Kriegspartei werden. Das ist ja die alte Debatte. Wenn wir also helfen, die Zielkoordinaten einzugeben, dann sind wir Kriegspartei bei den militärischen Geräten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, halte ich auch für Zurückhaltung für den richtigen Weg. Es sollte nicht der Eindruck entstehen in Russland, auch wenn dieser Krieg, wie gesagt, ein völkerrechtswidriger Krieg ist und dass Putin gestoppt werden muss, steht außer Frage. Aber die Deutschen sollten mit ihrer Geschichte, finde ich, in Russland maximal zurückhaltend sein. Schon die Bilder jetzt von der Präsentation eines deutschen Panzer in Moskau, finde ich angesichts der Historie suboptimal.
Aber sind die Briten Kriegspartei?
Ich sehe schon, du hackst nach.
Natürlich.
In meinen Augen sind sie es noch nicht, aber das ist ein Graubereich. Das ist immer auch eine Frage der Deutung. Was ist denn, wenn Putin sagt, ihr seid jetzt Kriegspartei und Großbritannien angreift? Dann sind sie spätestens Kriegspartei. Also man muss ehrlich sagen, also
übrigens
auch die
tritt dann nicht der NATO-Bündnisfall in, dann. Der tritt nicht in Fall, wenn du ein Land angreifst und angegriffen wirst, ist es eine Verteidigung. Also eine Definitionssache.
Wir sind jetzt sehr stark im Was-wäre-wenn-Bereich. Klar ist im Augenblick, und das ist auch gut, und das ermöglicht ja überhaupt, dass die deutschen Verbündeten und überhaupt der ganze Westen der Ukraine so aktiv ist. Im Augenblick scheut sich Wladimir Putin, die NATO anzugreifen. Ja, der scheut sich auch, sie richtig zu provozieren. Er ist verbal, muss man sagen, seit dem Konfliktbeginn eigentlich sehr radikal unterwegs. Aber am Ende des Tages hat er, Gottlob, noch nicht irgendwie mit diesen ganzen irren Drohungen, die da geäußert wurden, wie zum Beispiel in die baltischen Staaten einzufallen, Polen anzugreifen, in Berlin wollte er ja auch schon sein. All das sehen wir ja nicht.
Aber das sagt ja Putin nicht.
Also
Putin,
das sagen seine Leute,
seine Dobermänner.
Genau, seine Kriegstreiber. Aber auch, ich meine, auch Putin hat indirekt mit der Atombombe gedroht. Also es ist schon so, dass die verbale Eskalation sehr, sehr weit gegangen ist, aber die militärische Eskalation sich bislang auf die Ukraine beschränkt. Und deshalb ist es auch in meinen Augen zielführend, dass die NATO genau guckt, wo ist die rote Linie, über die wir nicht rübergehen sollen. Und diese rote Linie ist halt für die Briten eine andere als für uns. Ich bin
für die Franzosen auch, die haben Skype geliefert, das ist genau das Gleiche.
Es ja, kommt nur und die nicht Franzosen so reden auch von Bodentruppen, aber nun müssen wir auch mal sagen, das ist natürlich auch schon wieder die militärische Logik, die dieser Konflikt hervorgebracht hat. Wir reden nur noch über Waffensysteme, über Waffenexporte, wir reden aber nicht darüber, was die Länder eigentlich unternehmen, um der Ukraine zu helfen. Das ist ja deutlich mehr als nur die militärische Logik. Das sind Unterstützungen humanitärer Art, das ist die Aufnahme von Flüchtlingen, das ist die Lieferung von Hilfsgütern. Und da muss man auch mal ehrlich sagen, sind hier unsere verbalradikalen Freunde im Westen, sowohl Großbritannien als auch vor allen Dingen Frankreich. Macron redet von Bodentruppen, aber das Engagement Frankreichs für die Ukraine ist ein Bruchteil des deutschen Engagements.
Obwohl man ja sagen muss, da prallen immer zwei Welten gegeneinander. Die Franzosen vertreten ja immer eher die Linie, sag nicht, was du tust. Also die Franzosen waren ja todbeleidigt, als die Statistik rauskam. Ich bin der Meinung, die Franzosen waren Platz 16, Deutschland Platz 2 hinter den USA.
Genau.
Und haben dann gleich ihre eigene Liste veröffentlicht und gesagt, wir haben viel mehr getan als andere und als ihr uns vorwerft.
Ja gut, das sind auch Schätzwerte. Ich würde jetzt auch nicht jede Zahl, also bis auf den letzten Nachkommapunkt irgendwie Glauben schenken. Aber der Punkt ist schon, dass ganz klar ist, auch über das europäische Engagement, bei den absoluten Zahlen Platz 1 USA, Platz 2 Deutschland. Und wenn man es jetzt berechnet auf die Pro-Kopf-Größen der Länder, dann sehen wir, dass in Nordeuropa deutlich mehr für die Ukraine gemacht wird als auch bei uns.
Und wenn wir jetzt mal jemanden fragen nach der Definition, wie wird man eigentlich Kriegspartei? Ich habe mir mal jemanden rausgesucht, der Scholz recht nahe steht oder auch sitzt am Tisch, nämlich Marco Buschmann, seines Zeichens Justizminister der Bundesregierung von der FDP. Der hat dazu geschrieben, die UN-Charta besagt, Krieg ist verboten. Wir führen als Staaten keinen Krieg mehr gegeneinander und akzeptieren die bestehenden Grenzen. Wenn aber doch ein Staat den anderen überfällt, dann hat der überfallene Staat das Recht, sich zu verteidigen. Und wenn der angegriffene Staat von anderen Staaten unterstützt wird, ohne dass diese unmittelbar in den Konflikt eingreifen, dann hat der Angreifer nicht das Recht, diese Unterstützer zu beschießen, weil die Unterstützer eben keine Kriegspartei sind. Wann liefern wir Taurus?
Ja, aber da ist ja dasselbe Problem, was wir gerade diskutiert haben, schon wieder drin. Das unmittelbar. Das ist ja immer eine Frage des Betrachters. Wann sind wir also unmittelbar mit dabei? Wenn wir unsere Soldaten in die Ukraine schicken oder nur, wenn wir sie anleiten, wie man dieses Militärgerät benutzt? Das ist am Ende auch immer eine Frage der anderen Seite, wann sie quasi diese rote Linie überschritten sieht. Und von daher kann ich nur raten, allen Seiten maximal Abstand zu dieser Eskalationslinie zu halten und dieses, wir tasten uns immer weiter vor, was möglich ist, bevor es zu einer Reaktion von Putin kommt. Das ist ein Spiel mit dem Feuer, das muss man wissen. Und nochmal, da hat Stegner nicht ganz Unrecht, da ist mir ein bedächtiger, zaudernder Kanzler lieber als einer, der irgendwie nochmal zeigen will, was da für ein Hau drauf ist.
Und wenn es jetzt zu diesem, es gibt ja immer diesen berühmten Ringtausch, also wer das nicht kennt, wir geben Taurus zum Beispiel an die Briten füllen ihr Arsenal auf und geben dafür ihre Storm Shadows, die ja schon in der Ukraine sind, an die Ukraine. Wäre das eine Option für Scholz sozusagen der nette Weg heraus aus dem Dilemma?
Das wäre sicher ein Weg heraus aus dem Dilemma, wobei auch da zwei Fragen natürlich geklärt werden müssen. Einerseits ist das unsere Verteidigungsfähigkeit, die wir nicht ganz aus dem Blick verlieren sollten. Und andererseits ist auch da wieder die Frage, wie werden Bundeswehrsoldaten dann am Ende noch irgendwie auch mittelbar eingesetzt? Wahrscheinlich in diesem Fall weniger. Aber wie kommt es auch auf der anderen Seite wieder an? Ist eine Frage, die wir berücksichtigen müssen. Das ist natürlich, muss man sagen, am Ende oft Realpolitik, dass man einen Weg findet, um von seinen eigenen Ansprüchen nicht zu weit abrücken zu müssen, aber doch ja den Weg vorzugeben. Aber was mir ja auch widerstrebt in dieser ganzen Debatte ist, dass wir jetzt in den letzten zwei Jahren gesehen haben, dass wir immer weiter gehen, was die Waffenlieferungen betrifft. Und ja, man kann sagen, wir haben ein Ziel erreicht. Putin hat die Ukraine noch nicht unterworfen, Haken hinter, aber der Preis, den derzeit auch die Ukraine dafür bezahlt, ist natürlich extrem hoch. Und zwar mit der Zerstörung Teile des Landes und natürlich auch mit, keiner weiß, wie viel Ukrainer ums Leben gekommen sind. Das dürften einige 10.000 sein. Das ist schon ein hoher Preis. Und der Preis ist so hoch, dass die Logik verlangt, dass man immer weitere Waffen liefert, weil das, was man ja schon reingesteckt hat, darf ja nicht vergebens gewesen sein. Also wir sind auf einem gefährlichen Pfad. Und nochmal, ich bin dankbar für jeden, der da einen Gang zurückschaltet.
Aber gibt es überhaupt noch große Steigerungen? Also wenn man sich anguckt, zuerst hieß es, Helme. Ich glaube, es waren Helme.
Helme, ja, so, das waren wirklich bizarr.
Wo wirklich alle eher gelacht haben. Ja. 5.000 Helme schicken wir mal. Dann fing es an mit Munition, mit kleinen Waffen. Dann fingen die größeren Waffen. Dann gab es Panzer. Wochenlang die Diskussion der Panzer. Wie ist es gekippt? Wir haben uns an die USA rangehängt. Ich habe manchmal das Gefühl, wo ist denn die eigene Entscheidung von Deutschland? Und jetzt plötzlich scheint es so, alle prügeln auf Scholz ein und er sagt, nee, jetzt habe ich meine Entscheidung getroffen, dabei bleibe ich. Weil bei den Panzern hat er auch gesagt, die gibt's nicht. Und der, der es am meisten gefordert hat, muss man ja fast schon verwirrt sagen, ist jemand von den Grünen, nämlich Anton Hofreiter, der plötzlich der Waffenexperte par excellence ist. So, und dann wurden die Panzer geliefert, weil die USA gesagt haben, wir hauen unsere Abrams da rein. Wie geht's weiter? Also kann der Kanzler diesen Druck aushalten?
Na, das wird spannend. Also, dass ein Kanzler Druck aushalten kann, hat ja Gerhard Schröder damals auf dem berüchtigten Marktplatz in Goslar gezeigt. Auch natürlich gegen massive Widerstände zu sagen, wir sind nicht dabei bei eurem Irak-Feldzug. Und das wird nicht einfacher. Und das wird sicher auch nochmal in dem Moment, was Gott möge es verhüten, möglich wird, wenn Donald Trump die Wahl gewinnt und irgendwann sagt, die Ukraine ist mir doch egal oder wir stoppen das jetzt, dass Europa dann noch stärker gefordert ist. Es kommen noch viele Herausforderungen auf Scholz zu, aber, und damit sind wir wieder bei deiner allerersten Frage, wenn es wirklich auch den Hintergrund gibt, man will sich als Friedenskanzler oder zumindest als Kanzler positionieren, der dieser Eskalation nicht folgt, dann kann er hinter diese Worte eigentlich gar nicht mehr zurückfahren. Das heißt, er hat jetzt auch eine rote Linie und wenn er die überschreitet, dann ist zumindest die Idee des Wahlkampfschlagers, die SPD ist die Partei, die zurückhaltend ist, kaputt.
In dem Moment, wo er den Taurus abgibt, hat die CDU, hat die AfD, hat der BSW, glaube ich, das Wahlkampfthema, weil sie können ihm Wortbruch vorwerfen.
Ja, wobei ich glaube, mit Krieg und Frieden kann man eigentlich nur unterschwellig Wahlkampf machen. Das ist also eher eine emotionale Frage. Es ist schon schwierig zu diskutieren. Ich glaube auch nicht, dass am Ende des Tages dieser Konflikt die Wahl entscheidet im kommenden Jahr, wenn es überhaupt so lange dauert. Also wenn wir mal im kommenden Jahr wählen, dann ist dieser Krieg, man hofft, dass er zu einem guten Ende und vor allen Dingen zu einem baldigen Ende findet, ist er dann aber sonst 4 Jahre fast alt. Das heißt, es ist auch eine gewisse Gewöhnung, die eingesetzt hat. Und ich glaube, dass die Menschen dann noch ein paar andere Themen haben als nur die Kriegslage in der Ukraine.
Ich gebe dir da recht, wenn man sich Selenskys Reden und Videobotschaften anguckt in letzter Zeit, wirkt er immer verzweifelter. Weil er, glaube ich, auch merkt, dass Interesse schwindet. Die USA haben sich jetzt nochmal bewegt.
Jetzt haben sich nochmal richtig bewegt, aber es könnte auch quasi das letzte Hurra sein.
Man muss ja sagen, selbst der sehr konservative Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, also der ja wirklich eigentlich die Speerspitze ist, den bedrohen die radikalen Republikaner jetzt wieder mit Abwahl. Es musste so weit kommen, dass die Demokraten in Amerika gesagt haben, wir schützen den republikanischen Sprecher des Repräsentantenhauses.
Ja,
das ist
unglaublich
schon eine Eskalationsstufe,
ja.
Oder?
Ja, das zeigt natürlich auch, dass dieser Konflikt den Westen nicht besser dastehen lässt. Also einerseits haben wir die Verwerfung in den USA, aber auch in vielen anderen Ländern. Und wir haben auch, das ist auch ein Aspekt, der, finde ich, viel zu wenig wahrgenommen wird, wir haben eine immer stärkere Entwicklung hin zu Blöcken in der Welt, so wie wir das bis 89 hatten. Da war es aber eher überschaubar. Und was jetzt besonders dramatisch ist, wir stehen eigentlich relativ alleine. Wir, die westlichen Staaten, von denen wir immer gedacht haben, dass sie eine breite Mehrheit der Staaten der Welt hinter sich haben, stellen jetzt fest, dass ganz viele ganz kühl kalkulieren und sagen, was ist für mich da rauszuholen? Und für die ist im Augenblick billiges russisches Gas und billiges russisches Öl rauszuholen und Märkte, die sich neu aufstellen. Und deshalb sind das die ökonomischen Gewinner dieses Krieges. Und wir stehen da so ein bisschen fassungslos und am Rande. Das ist auch ein Aspekt, der in meinen Augen im Augenblick viel zu wenig wahrgenommen wird.
Und dann müssten wir ja eigentlich uns in Anführungszeichen gute Freunde suchen. Ein Land, das unter Merkel, fand ich, sehr viel näher an uns war als jetzt unter Scholz, ist Frankreich, unser direkter Nachbar. Also wenn man sich erinnert,
ja, es ist aber mit abgekühlt. Merkel war es ja auch schon schwierig. Also ja. Die hatten ja auch nicht, Merkel hatte ja auch eher so eine Beziehung Richtung Osten. Und man muss sagen, das deutsch-französische Verhältnis ist schon seit Jahren eigentlich in der Krise. Jetzt natürlich besonders. Und das, finde ich, muss man auch dem Kanzler zum Vorwurf machen. Aber es kriselt schon länger in dieser Beziehung. Die guten Zeiten damals, muss man wirklich sagen, unter Helmut Kohl und François Mitterrand, das waren schon andere Zeiten.
Mercosy war ja auch noch so ein bisschen ein Power-Double, wahrscheinlich eher gezwungen.
Oh, ja, unter Hollande mehr inszeniert auch. Ja, mehr inszeniert, würde ich sagen. Also das ist schon, also ich würde sagen, seit Schröders Zeiten ist das eigentlich ziemlich zerrüttet.
Ich habe ein Zitat für dich, und zwar aus einem Interview von Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten. Der hat dem britischen Economist ein Interview gegeben, und da habe ich mir folgendes Zitat rausgesucht, und ich möchte mal wissen, ob du merkst, worum es geht. Falls die Russen die Frontlinie durchbrechen und falls die Ukraine darum bittet, was bislang nicht der Fall ist, dann müssen wir uns zu Recht diese Frage stellen.
Ja, das ist mir wieder seine Politik, das alles im Wagen lassen und alle Möglichkeiten offen halten. Das ist natürlich, muss man sagen, also völlig, völlig absurd, was Macron da sagt. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist wahrscheinlich auch eher wieder innenpolitisch gemünzt. Weil.
Aber der stellt sich doch nicht mehr zur Wahl. Ist das sein Vermächtnis? Möchte er ein Vermächtnis haben?
Naja, jetzt hat er erstmal eine Wahl vor der Nase, und bei dieser Europawahl, die jetzt ja auch im Juni in Frankreich ansteht, ist Frau Le Pen beziehungsweise die Nachfolgepartei vom Front National mit Abstand die stärkste Bewegung. Das heißt, Macrons Bewegung ist wirklich in der Krise, und wir müssen halt auch sehen, dass keiner genau weiß, wie es in Frankreich weitergeht. Und da wird Macron sicher schon auch die Interessen in seinem eigenen Land ein bisschen im Blick haben. Und da ist etwas mehr, sage ich mal, militärische Logik und populärer als hier. Also während hier irgendwie Pazifismus gut ankommt, ist es in Frankreich eher noch etwas unterschiedlich zu bewerten.
Aber kannst du dir irgendeinen Fall vorstellen, dass ein europäisches Land, ein Mitglied der NATO, Bodentruppen in die Ukraine schickt?
Also inzwischen kann man leider nicht mehr sagen, dass man sich gar nichts vorstellen kann, denn dieser Krieg hat eigentlich schon überhaupt seit dem Ausbruch, den sich auch keiner vorstellen konnte, alles Vorstellbare durchbrochen. Insofern kann ich da nicht sagen, kann ich mir nicht vorstellen, aber wir müssen genau wissen, was das heißt und ob wir das wollen. Und da kann ich nur sagen, wagen wir es besser nicht.
Olaf Scholz hat... Er bringt ja meine Videobotschaft raus. Er möchte ja, obwohl ich immer noch glaube, dass die kaum einer guckt, weil sie kommt selten vor, aber...
Ich gucke sie auch nicht.
In Olaf Scholz, in einer seiner Videobotschaften, hat er gesagt, um es klipp und klar zu sagen, als deutscher Bundeskanzler werde ich keine Soldaten unserer Bundeswehr in die Ukraine entsenden. Das ist ja wieder eine rote Linie, die er aufmacht.
Ja. Ja, und ich glaube, also die muss er halten, alles andere ist absurd. Aber wie gesagt, wenn wir so weit sind, dass wir das als NATO diskutieren, dann haben wir schon viel größere Probleme. Und da sind alle, glaube ich, gut beraten, auch nochmal einen Schritt zurückzutreten und zu gucken, ob nicht auch, wenn es sich keiner vorstellen kann, es wirklich dringend geboten ist, alle diplomatischen Möglichkeiten auszuloten. Da muss man vielleicht auch Herrn Zelensky ein bisschen hindrücken. Natürlich Herrn Putin sowieso. Das werden nur die Chinesen können oder Verbündete.
Warum sollte Putin das zurzeit machen, wenn man den Medienberichten glaubt? Wir sind nicht in der Ukraine. Aber wenn man den Medienberichten glaubt, gewinnt der gerade.
Ja, und trotzdem kostet ihn natürlich dieser Krieg unsäglich viel Geld, unsäglich viel Zustimmung. Er hat ja sein ursprüngliches Kriegsziel eigentlich nicht erreicht. Er hat gedacht, handstreichartig könne er die Ukraine quasi gar nicht einnehmen, sondern wieder zurück zu Mutter Russland führen, indem er da ein neues Regime einsetzt. Und nach 3 Tagen hat er gedacht, ist wie damals auf der Krim irgendwie der Drops gelutscht. Es kam alles ganz anders, dieser Krieg. Währt jetzt über 2 Jahre und ist auch in Russland mit hohen Kosten verbunden, alleine demografisch. Russland hat schon jetzt das Problem, dass sie sehr, sehr wenig Nachwuchs haben, und sie können sich eigentlich nicht leisten, die wenigen Jungs, die sie haben, quasi in die Schützengräben zu schicken. Das ist etwas, was auch vielleicht nicht kurzfristig, aber mittel- und langfristig dieses Land extrem schwächt. Und man muss es am Ende sehen. Also man muss es versuchen. Vielleicht kommt man auch zu einem Punkt, wo man sagt, Putin will irgendwie die ganze Ukraine, das geht nicht. Das kann ja auch nochmal eine Möglichkeit dann sein, sich im Westen neu zu hinterfragen. Aber zumindest die Versuche zu starten. Und wir waren ja kurz nach Kriegsbeginn durchaus noch in einer diplomatischen Offensive dabei.
In der Türkei gab es Gespräche.
Genau, genau. Und die waren ja auch, da gibt es ja auch verschiedene Lesarten. Es ist immer ein bisschen schwierig,
dass das von außen, das beendet haben, ja.
Außen zu beurteilen. Aber zumindest gibt es einige Indizien dafür. Und da muss man ganz ehrlich sagen, also wer gewinnt und wer verliert in diesem Konflikt? Der größte Verlierer sind natürlich die Ukraine, aber auch Russland verliert. Deutschland ist auch ein ganz großer Verlierer dieses Krieges. Die USA übrigens nicht.
Die freuen sich, dass wir ihr billiges Fracking-Gas kaufen.
Die freuen sich nicht, aber in dieser Gesamt ökonomischen und strukturellen Lage als größte Führungsmacht ist das für die USA schon zumindest kein Punkt. Das war jetzt ganz interessant. Die USA bezieht ja zum Beispiel weiterhin für ihre Atomkraftwerke das Uran aus Russland. Also die würden sich nicht ins eigene Knie schießen. Das finde ich schon ganz interessant.
Also Rolf Mützenich ist unglaublich geprügelt worden überall für seine Aussage, den Krieg einzufrieren. Das ist für dich zu Unrecht.
Ja, also erstmal dieses Prügeln lege ich sowieso ab. Also muss man ganz ehrlich sagen, wenn jemand irgendwie einen Vorschlag macht, auch den ich inhaltlich ablehne, dann kann ich mich mit diesem Vorschlag auseinandersetzen und kann auch sagen, ich lehne die Argumente ab. Aber und du nimmst das Wort Prügeln ja nicht ohne Grund in den Mund.
Nein.
Dieses Verprügeln des Andersdenkenden, was gerade in diesen Militärfragen, gerade wenn es total schick ist, ich meine, die Respektlosigkeit gegenüber dem Papst, weil er als Oberhaupt der christlichen Kirche Frieden fordert, hätte sich vor 30 Jahren keiner getraut. Inzwischen haben wir eine militärische Logik in diesem Land, die mich wirklich teilweise erschüttert zurücklässt. Und so war es bei Mützenich auch. Ich finde, man muss ein Fenster offen halten, um vernünftig zu diskutieren und immer wieder auszuloten, was Diplomatie kann. Das heißt nicht, dass es ein Erfolg ist, aber ich will es doch zumindest versuchen. Und wir sind so in einer militärischen Logik gefangen, dass wir, glaube ich, das gar nicht mehr schaffen.
Und was mich immer entsetzt, ist, dass zwei Parteien oder ich weiß gar nicht, ob es die Parteien sind, sondern zwei Politiker da sehr, sehr, sehr weit vorne sind. Zum einen ist es Anton Hofreiter von den Grünen, der Waffenexperte par excellence inzwischen.
Naja, und zum anderen, mit Tieren aus, Leopard. Ja.
Und zum anderen ist es die
Frau Strack-Zimmermann,
die ja plakatiert wird für die Europawahlkampagne als Mutter Courage oder Oma Courage.
Oma Courage, was übrigens auch sehr, sehr lustig ist, weil ich mir wirklich die Frage stelle, ob diese Trottel einmal Bert Brecht gelesen haben.
Haben sie nicht,
anscheinend. Weil Mutter Courage ist ja eine Kriegsgewinnerin und natürlich ist das Frau Strack-Zimmermann in demoskopischer Sicht auch, aber so bescheuert muss man erstmal sein, um diesen Spruch irgendwie in den Wahlkampf zu bringen.
Naja, oder die Eurofighterin. Aber du hast vorhin gesagt, ob das Thema so für den Wahlkampf geeignet ist. Also die FDP knallt sich da ja voll rein.
Ja. Und hast du die aktuellen Umfragedaten für die FDP für die Europawahl gesehen?
Sie sind nicht gut.
Nee, die sind bei 3%. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wer so in den Wahlkampf zieht, für den finde ich 3% fast noch viel.
Aber ich sage
dir jetzt, bei Anton Hofreiter, da muss ich auch sagen, das hat schon fast was Bitteres, finde ich. Weil
ja, die Friedenspartei eigentlich.
Ja, ach, die Friedenspartei sind die Grünen auch schon lange nicht mehr, spätestens seit Joschka Fischer. Aber man muss ja eins sehen, ich weiß gar nicht, ob der da auch ein bisschen kompensiert, dass er halt nicht Minister geworden ist und da so sein Betätigungsfeld gefunden hat. Das ist ja eigentlich jemand, der schon sehr ernsthaft bei der Sache ist, aber ich fürchte, dass er sich da ein bisschen verrennt und auch in einer Rolle inzwischen gefangen ist, die weder seiner Partei noch ihm gut tut.
Naja, und es gibt ja noch den dritten im Bunde von der CDU, Norbert Röttgen. Da fand ich, gab es einen sehr beeindruckenden Moment in der Debatte im Bundestag, wo der Kanzler ihn ja mit Vornamen angesprochen hat. Vielleicht als kleiner Hintergrund, die waren mal zusammen parlamentarische Geschäftsführer der SPD, der CDU, die kennen sich. Mhm. Robin Alexander hat gesagt, die kennen sich, aber mögen sich nicht. Fand ich sehr schön. Es kommt ja so weit, dass Norbert Röttgen, Opposition CDU und Anton Hofreiter einen gemeinsamen Gastbeitrag schreiben in der FAZ, wo sie dann dem Kanzler vorwerfen, das muss man sich erstmal trauen, wo wieder beim Respekt wären, den du angesprochen hast, in der Bevölkerung verbreitet er so Angst und Schrecken über den Bundeskanzler. Das, also,
ja, auch da bin ich wieder der Meinung, Vorsicht mit der Tonalität, dass man unter Politikern sich auch ein bisschen was einschenken kann, ja, aber auch das, finde ich, ist schon wieder im Jenseits eigentlich des guten Geschmacks. Also wir sehen da eine Radikalisierung und das sehe ich wirklich mit Argwohn, ja. Und ich weiß noch nicht, ob die CDU sich da angefallen tut. Ich kann nur sagen, dass ich bei uns in der Leserschaft deutlich spüre, dass mindestens die Hälfte, wenn nicht mehr, große Sorgen von der Eskalation hat und großes Interesse an einer diplomatischen Lösung. Wir haben ja regelmäßig Klaus von Donani bei uns im Blatt, den ich interviewen darf. Und seine Position wird von manchen hart kritisiert und von vielen geliebt.
Ich kann dir sagen, aktuelle Umfrage sagt, 61% der Deutschen sind gegen die Lieferung von Taurus. Also ja, eigentlich hat der Kanzler doch recht.
Das deckt sich dann, genau. Ja, es ist nicht immer so, dass das, was die Mehrheit sagt, dann auch das Richtige ist. Das hat ja Angela Merkel immer gedacht und heute sehen wir, dass es falsch war. In der Frage glaube ich aber, dass da 61% ein sehr tiefes Gespür dafür haben, wo die roten Linien verlaufen.
Und was mich ein bisschen überrascht hat in unserem Gespräch jetzt war, du hast es immer sehr offen gelassen, ob der Krieg im nächsten Jahr noch ist. Norbert Röttgen hat gerade gesagt, wir werden die Ukraine über Jahre noch unterstützen müssen. Du beziehst dich da so ein bisschen auf Lars Haider, mit dem ich ja ein schönes Gespräch hatte. Der hat nämlich gesagt, man darf als Journalist gar nichts ausschließen. Er könnte nicht mal ausschließen, dass das Studio gleich zusammenbricht, weil ausschließen ist schlecht. Ist das das Ähnliche? Also sagst du, es kann passieren, dass dieser Krieg auch endet in naher Zukunft?
Es deutet momentan wenig darauf hin, weil beide Parteien irgendwie noch weit davon entfernt sind, wirklich zu diplomatischen Bemühungen gezwungen zu sein. Aber da liegt Lars nicht ganz verkehrt. Man sollte als Journalist nicht glauben, man kann die Zukunft vorhersagen. Und deshalb ist so ein bisschen Demut nötig. Im Augenblick deutet wenig darauf hin, aber ausschließen kann man es nicht.
Und wo gehen wir jetzt hin als Journalisten? Was sollten wir als Journalisten deiner Meinung nach tun?
Naja, das kann ich dir genau sagen. Ich glaube, wir sollten einfach ein Spielfeld pflegen, wo man nüchtern, höflich und vernünftig seine Argumente austauscht. Und wo man nicht den Andersdenkenden als Idioten, Kriegstreiber oder irgendwie naiven Friedensfreund verspottet, sondern wirklich auch bei der anderen Seite, das ist mal... passiert mir auch. Ich habe ja jetzt auch in diesem Gespräch gesagt, wo ich stehe. Man neigt dazu, dann den anderen irgendwie gleich üble Dinge vorzuwerfen. Das bringt uns auch nicht weiter. Ich glaube, wir müssen ganz nüchtern gucken, wo wir stehen, auch wo unsere Interessen liegen. Das ist nicht verboten. Jedes Land schaut auf seine Interessen. Das sollten wir auch tun. Und natürlich auch sehen, wo sind die Interessen derer, die ja gerade in der Ukraine diesen quasi fürchterlichen Krieg erleben.
Jetzt wahrscheinlich eine Frage, die sehr, sehr schwer zu beantworten ist, aber wäre das auch etwas, was du Politikern raten würdest, runterzufahren mit der Rhetorik und auf eine Sachebene zu kommen?
Das kann man immer raten, kann man auch immer schreiben, aber manchmal wird sowas einfach automatisch radikaler. Aber ich glaube, in dieser Frage wäre das schon geboten. Aber seien wir ehrlich, auch damals, 2003, das haben wir vorhin kurz besprochen, ging es auch ganz schön zur Sache, als dann Schröder sich weigerte, oder 2002, dass Deutschland Truppen in den Irak schickt. Da wurde er aber auch, muss man sagen, übelst beschossen.
Was passiert, wenn Donald Trump die Wahl gewinnt? Er beendet den Krieg an einem Tag, hat er gesagt.
Ja, der hat schon viel erzählt. Also ich habe immer noch die Hoffnung, dass es nicht so weit kommt. Aber das verbessert sicherlich nicht die Ausgangslage der Ukraine. Auf der anderen Seite, ganz nüchtern betrachtet, steigt damit vielleicht die Chance auf eine diplomatische Lösung.
Und jetzt die letzte Frage. Wir haben jetzt viel über Waffen geredet, wir haben über Diplomatie geredet. Es gibt etwas, was eigentlich fast alle Politiker sagen. Und das ist, die Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren. Und jetzt stellen wir uns vor, Emmanuel Macron hat es gesagt, die Russen durchbrechen die Front und gehen wieder auf Kiew. Man darf dann nicht vergessen, letztes Mal, als das passiert ist, kamen 1 Million Ukrainer zu uns. Die riesige Flüchtlingswelle, die dann einsetzen wird. Man darf das Leid nicht vergessen. Was passiert denn dann?
Tja, das wird man sehen. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass zumindest also die ganze Elite oder all die gut Ausgebildeten das Land verlassen werden. Und zwar dann dauerhaft. Und das wird die Ukraine über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, so schwächen, dass man gar nicht weiß, was aus diesem Land werden kann. Das ist natürlich das Worst-Case-Szenario, aber auch das kann wieder Argument sein, zu sagen, gibt es nicht eine Lösung, die unterhalb dieses Horrorszenarios läuft? Und da ist dann wieder Diplomatie gefragt.
Matthias, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.